Forschung tun, wurde war ja eins hier, wenn ich mich erinnere, auch sozusagen die Überwindung der Krise des Marxismus. Also Sie sind ja mit einem gewissen marxistischen Optimismus eingetreten, was ja dann in dem Lebensscheiße und so weiter
ja
nicht mehr vollkommen wiederzufinden ist. Und ich weiß es nicht, gab es, ist es sozusagen dann einfach angesichts des Zweiten Weltkrieges unter den Tisch gefallen oder gab es dann nochmal eine mögliche Auseinandersetzung sozusagen mit der eigenen ersten Position?
Ja, also es ist halt so, dass da muss man die Sache zweierlei sehen. Ja. Wenn Sie über das Institut sprechen, dann Institut wurde gegründet, weil damals eine Mode kam, Soziologie zu studieren. Da gab es ja plötzlich eine große Menge in Deutschland der Soziologie. Soziologie kam absolut in die Mode. Und die früher sich als Philosophen bezeichnet haben, hätten ja, wie Plessner und wie Simmel, wurden alle als Soziologen verstanden. Und man hat gedacht, man soll die Philosophie generell ersetzen durch die empirischen Untersuchungen der Meinungen, Positionen, Konstellationen der Gesellschaft. Ja. Es war ein Versuch, sozusagen generell aus der Philosophie und aus der Kulturtheorie eine empirische Wissenschaft zu machen. Das ist ursprünglich eigentlich sozusagen die Gründungsidee interessanterweise des Frankfurter Instituts. Es ist sozusagen Zitadelle der anti-empirischen Diskurses. Aber wenn man Gründungsdokumente und erste Projekte anschaut, dann sieht es so aus, dass sie eine empirische Soziologie-Feldforschung im Sinne haben, wurden auch dafür bezahlt. Also das war Schwindel von Anfang an, weil keiner von denen hat daran geglaubt. Sie haben es aber durchgezogen. Wenn man der Frankfurter sozusagen schaut, ja, wie die Finanzen waren, verwaltet und so, es gab riesige Finanzierung durch die empirische Forschung. Sie haben Namen von Firmen und von sonstigen sozusagen Geldgeber, Sponsoren, Geld bekommen dafür. Und die haben das tatsächlich durchgezogen. Da gibt es ja auch Bände und Bände mit empirischer Forschung, Bearbeitung des Materials. Das ist der erste Punkt. Das heißt, sie hatten diesen empirischen Anspruch. Übrigens, sie haben das noch einmal wiederholt nach der Immigration. Und sie haben auch in Amerika Geld bekommen für die empirische soziologische Feldforschung, die auch versucht haben zu praktizieren, aber einfach in Amerika, glaube ich, nie in der Welt gemacht. Was dieses war tatsächlich der Fall, nur ist es so, dass Adorno und Benjamin zumindest, ja, zumindest diese zwei, aber vorkamen, kamen aus dem Rosenzweig-Seminar, das heißt, sie kamen und Cohen-Seminar. Das heißt, ursprünglicher philosophischer Background war Kantianismus, Neokantianismus und jüdische Theologie. Ja. Hat, mit Gershom Scholem haben sie zusammen lange Jahre jüdische Gnosis studiert. Ja, und so. Das alles hat sie relativ unempfindlich gemacht für den orthodoxen Marxismus. Und orthodoxer Marxismus ist aufgetreten in dieser Zeit in Deutschland in Gestalt von Georg Lukács, der Kommissar für Kulturfragen war in der Republik Ungarn, Sowjetische Republik Ungarn. Nach der Zerschlagung der Ungarischen Sowjetischen Republik ist nach Deutschland geflüchtet zunächst. Und er hat in seinen Büchern Klassenbewusstsein, oder ich weiß nicht, wie das alles heißt, etwas radikalisierte Variante der orthodoxen kommunistischen, also so einen radikalisierten Leninismus vertreten. Und da, also seine Reaktion auf den sowjetischen Marxismus und auf alles, was aus dem Osten kam, war immer sehr, sehr negativ. Er war auch persönlich sehr antirussisch, muss man sagen, genauso wie Marx, der immer wieder geschrieben hat, sozusagen zur Stärkung Russlands ist der Hauptaufgabe des westlichen Militärs. Er war extrem antirussisch und lehnte dezidiert alles ab, was er auf dem Osten kam. Und seine negative Dialektik hat sich entwickelt, primär und ursprünglich in der Auseinandersetzung mit Georg Lukács. Es gibt viele Texte von Georg Lukács gerichtet gegen Adorno. Es gibt viele Texte von Adorno gegen Lukács und Lipschitz, mit dem gearbeitet haben. Und das war zwei Punkte zusammenhängend. Ein Punkt war der Punkt falsche Versöhnung und Vereinnahmung. Also er hat gedacht, dass der östliche Kommunismus und Sowjetzeit und so weiter, das war eine falsche Versöhnung des Menschen mit seiner sozialen Wirklichkeit. Sozialismus ist nichts anderes als ein repressives System, eine Rückkehr, also östliche Prägung, eine Rückkehr zu asiatischen Produktionsweise. Es gab so einen Leo Löwenthal, der Assistent von Adorno war, und er hat ein berühmtes Buch geschrieben über Sowjetunion als asiatisches Reich, ja. Das ist auch sehr sozusagen aus der europäischen Perspektive, der versucht hat, unter dem Titel von Kommunismus, Sozialismus, asiatische repressive Systeme wieder aufzubauen. Adorno war extrem, extrem dagegen. Ja. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war für ihn persönlich viel wichtiger. Das war eher so idealistisch. Aber er lehnte sozialistischen Realismus total ab. Er hat sozialistischen Realismus und die ganze Ästhetik echt gehasst. Und das war der Punkt der Auseinandersetzung mit Georg Lukács. Der war der größte Theoretiker überhaupt des sozialistischen Realismus. Er hat diese Theorie entwickelt, zunächst einmal in Deutschland. Und nach der Emigration, ich glaube, das war 32 oder 34, ist er emigriert nach Russland. 32, glaube ich. Und er hat dort angefangen, sozialistischen Realismus zu entwickeln. Im Grunde, Theorie und Praxis sozialistischer Realismus, der angenommen wurde, war 36, 37, offiziell in der Sowjetunion. Kommt von Lukács, ja, und seiner Gruppe, also deutsche Emigranten und Deutsche. Und diese Theorie des sozialistischen Realismus war eine sogenannte Theorie des neuen Epos. Es gibt ein berühmtes Buch von Lukács, Theorie des Romans, wo er darüber spricht, dass es gibt ein metaphysisches oder transzendentales Obdach, ja, und das ist sozusagen Drama und Tragödie, Epos, die sich abspielen unter dem Himmel. Und dann ist der Himmel verschwunden. Man kam in die Situation der metaphysischen Obdachlosigkeit, das ist eine berühmte Formulierung. Ohne Himmel, ja, eben die Sonne ist verloren. Ja, so. Er benutzt all diese Klischees der Avantgarde, aber wir müssen wieder Himmel bauen, ja, und ein neuer Epos, ja, sozialistischer Realismus, wo neue Epos und neue Tragödie, ja, sozusagen Reinszenierung der Antike unter einem neuen künstlichen Himmel, das ist etwas, was Adorno absolut zuwider war. Es gibt auch diese berühmte Moskau-Tagebuch von Benjamin, wo es eine extreme Abneigung, ja, gegen Moskau und Russland und alles, was mit dem zu tun hat, und den Kommunisten und so weiter, ziemlich stark zum Ausdruck bringt. Das heißt, Frankfurter Schule war sehr antikommunistisch, sehr antiöstlich von Anfang an. Die haben versucht, einen Marxismus zu entwickeln, der nicht dazu führen würde, den Sozialismus aufzubauen. Das war der zentrale Punkt. So wie Benjamin ständig sagt, nur die Revolution, die scheitert, ist eine gute Revolution. Die Vernichtung darf nie zum Bau führen. Die Kritik nie zur Bejahung Alternative führen. Also die kritische Position muss ungebrochen bleiben, immer beibehalten, niemals verlassen, niemals aufgelöst und niemals zu irgendwelchen Versöhnungen vereinbart. Das heißt, es war ein antikommunistischer Marxismus. Und zwar konzipiert als antikommunistischer Marxismus. Unter dem starken Einfluss von Trotzki, gar keine Frage. Unter der Berücksichtigung von Breton und so weiter als Verbündete. Vor allem Benjamin hat sozialistische Bewegung von Breton als trotzkistische, antisemitistische, antikommunistische, aber marxistische Bewegung sehr stark empfunden als Verbündete. Und Gruppen wie Partisan Review. Ja. Aber es ist interessant, New York Gruppen, ja, es ist interessant, dass wenn wir überhaupt sehen, wie das gelaufen ist, die dialogische Arbeit zwischen Frauen, ja, dann ist es interessant. Also wir hatten in den 30er Jahren auf der einen Seite Sowjetunion und kommunistische Bewegung, die war weltweit präsent, auf der anderen Seite der Westen, der keine Meinung hatte über den Stalin-Stalinismus, weil man einfach von der Sowjetunion nicht wusste. Man hatte nur das sozusagen ungute Gefühl, dass wenn die Kommunisten kommen, nehmen sie uns alles weg. Ja? Und das ist irgendwie nicht gut. Ja? Aber dieser allgemeines Gefühl, das war ungefähr alles. Ja? Aber das war null Information. Die einzigen Anti-Stalinisten und Anti-Kommunisten waren kleine und kleinsten Splittengruppen in der radikalen kommunistische und marxistische Bewegung, also JLTV. Eben Frankfurter Schule, Partisan Review, die auf der Plattform von Trotzkismus stecken. Und das ist McDonough, das ist Lasky, das ist Christo, und das ist der Clement Greenberg. Auch Vertreter der radikalen Avantgarde, auch gegen die Massenkultur und auch gegen sozialischen Realismus und so weiter und so fort. Alle Verbündete von Trotzki hat ihn auch besucht, wie Breton, im Exil in Mexiko und so weiter. Und in diese Konstellation kommt Krieg gegen Deutschland, Westen und stalinistische Russland versöhnen sich. Das heißt, Stalin ist Uncle Joe, Russen sind Verbündete, Kritik der Sowjetunion ist total verboten. Darüber hinaus weiß kein Mensch, was da passiert generell. Ende der Krieg in einer Situation, in der, wenn der nächste Krieg beginnt, also der Kalte Krieg zwischen Westen und der Sowjetunion, es gibt keine einzige Repräsentant der westlichen Intelligenz, der entweder willig oder fähig wäre, Russen zu kritisieren. Der einzige sind Mitarbeiter von Partisan Review und Frankfurter Schule. Deswegen bekommen sie eine unglaubliche Popularität in Zeiten des Kalten Krieges. Auch radikale Anarchisten wie Orwell, auch Köstner und so weiter. Und praktisch die Partisan Review-Leute bekommen in ihre Hände der ganze propagandistische Apparat der Vereinigten Staaten. Lasky, Christel und die alle werden führende Persönlichkeiten im Propagandaapparat, in CIA und überall, auch Marcuse. Auch Breton arbeitet Voice of America, ja, leitet die französische Sektion von Voice of America. Und Clement Greenberg bekommt Millionen von Dollar, um Ausstellungen von Pollock in Westeuropa zu organisieren, von CIA finanziert. Und auch die ganzen Kataloge und so weiter, des Abstraktionismus und so weiter, werden über Lasky und Greenberg von CIA finanziert, um sozusagen gegen den sozialistischen Realismus zu kämpfen, ja? Der vom Osten kommt. Aus der gleichen Quelle, de facto, bekommt der Frankfurter Schule ihre erste finanzielle Grundlage. Das heißt, die Frankfurter Schule wird wieder aufgebaut von den Amerikanern in Frankfurt nach dem Krieg. Adorno und alle Horkheimer werden exportiert. Amerikaner investieren riesige Geldsummen, um dieses Institut aufzubauen und auf die Beine zu stellen, in der ideologischen Offensive gegen den Osten. Weil Adorno und so weiter hat sich schon in den 20er Jahren als einen unversöhnlichen Gegner des sowjetischen Kommunismus verstanden. Das heißt, die deutsche Linke, und das ist der Grund, warum es keine kommunistische Partei gibt, das ist der einzige Land ohne kommunistische Partei in der ganzen Geschichte des Westens. Die deutsche Linke war, nachdem durch den Nationalsozialismus sozusagen kommunistische Partei verboten und vernichtet war, nach dem Ende des Dritten Reiches, wurde die deutsche Linke von Anfang an positioniert als eine einzig-kommunistische Linke, einzig-östliche Linke, sogar als eine Vorpost der Kritik an den Sozialismus. Und Adorno wurde auch sehr hofiert von Adenauer damals. Horkheimer ist relativ oft aufgetreten mit der antikommunistischen Reden, auch bei Wahlveranstaltungen und so weiter. Also man muss ja ganz klar sehen, wie die sich positioniert haben. Was auch nicht bedeutet, dass sie etwa pro-amerikanisch oder pro-kapitalistisch waren, das auch nicht. Ja. Sondern sie haben immer laviert. Und das ist ein bisschen ein Problem mit der Dialektik. Es gibt unversöhnliche, auch im Blickelager, unversöhnliche Kritiker der Dialektik. Althusser zum Beispiel, der hat seine Karriere angefangen in der Zeit, in 40 Jahren, der hat Frankfurter Schule als Schule des Zynismus bezeichnet, die immer lavieren und dialektisch erklären, warum sie mal das sagen, warum sie mal jenes sagen. Und im Endeffekt sind zynische Anpasser und Taktiker, die immer sozusagen die prominenteste und erfolgreichste Position besetzen, unter der Angabe einer Erfüllung eines kritischen Auftrags. Ja? Also diese Sichtweise auf die Frankfurter Schule ist auch sozusagen bekannt und von Althusser vertreten. Hat auch dazu geführt, übrigens, als er selber sehr einflussreich in Frankreich in den 50er, 60er Jahren, dass Frankfurter Schule wenig rezipiert war in Frankreich. Man hat sie angesehen als sozusagen zynische Anpasser und Manipulatoren, die immer das sagen, was sozusagen die größte Ruhm und Anerkennung und Gewinn. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit. Aber sie waren immer marxistisch, antikommunistisch. Im Sinne, nicht weit von Trotzki.
Ich habe eine Frage zu zum mimetischen Verhältnis zwischen Werk und Gesellschaft. Und zwar die Figur, die Sie vorhin erklärt haben, dass es im Werk ständig sozusagen auch mit der Gesellschaft verbunden bleibt und diese Verhältnisse und so weiter in sich reproduziert. Sie haben ja interessanterweise das Beispiel des Tisches erklärt. Und wo ist dann der Unterschied, also wo setzt man den Unterschied zum Tisch und zum Kunstwerk? Also weil für Adorno scheint es ja wichtig zu sein, dass es gerade im Kunstwerk passiert und nicht in jedem normalen Gegenstand.
Ja, Für Adorno der Unterschied zwischen einem normalen Gegenstand und einem Kunstwerk besteht allein darin, dass das Kunstwerk mittels der Kunst in sich selbst diese Vermittlerrolle reflektiert, was der normale Gegenstand nicht tut. Deswegen lehnte zum Beispiel Adorno alle die russische Avantgarde ab, also undialektisch. Und konformistisch in Bezug auf die industrielle Zivilisation, lehnte amerikanischen Minimalismus ab, lehnte eigentlich auch Pollock ab, weil für ihn sozusagen der Rahmen seiner Welt ist der Rahmen des Bildes. Ja. Und bevorzugte eben die Künstler wie Autoren wie eben halt Kafka und Beckett, aber wenn Künstler wie zum Beispiel Beckham, ja, das heißt die oder Roh, ja, die sozusagen so etwas wie Zerstörung des Bildes im Bild selbst manifestiert haben, die sozusagen Explosivität zum Vorschein gebracht haben, die sozusagen in ästhetische Verhältnisse sprengt, so, und auf diese Weise innere Explosivität der gesellschaftlichen Verhältnisse demonstriert haben. Ja. Das heißt, immer befürwortet die Kunstwerke die so etwas wie die Mechanismen der eigenen Zerstörung, der eigenen Disbalancierung oder der eigenen Unmöglichkeit, sagen wir so. Die Unmöglichkeit einer Harmonie, Unmöglichkeit der Vollendung, Unmöglichkeit eine Form zu bekommen, Unmöglichkeit sie zu dezifrieren und so weiter. Diese alle Unmöglichkeiten uns sprengen und demonstrieren in ihrer eigenen Struktur. Das heißt, wenn Adorno würde sagen, es ist möglich, diesen Tisch zu betrachten, ohne zu reflektieren, die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen dieser Tisch verankert ist, und in diesem Sinne ist der Tisch sozusagen ein Versuch, sie zu verbergen. Ja. Und bei Kafka oder Beckett ist es unmöglich. Ja. Wenn man sie liest, dann spürt man sozusagen diese Spannungen. Man spürt diese Zerstörungskräfte. Man kann nicht glauben, ja, dass, und sozusagen, die machen diese Spannungen unverborgen. Ja. Man kann nicht glauben, dass es die nicht gibt, ja, wenn man diese Texte liest. Und für Kunst ist für ihn so ein Ort, an dem diese Vermittlung, also diese Öffnung in Bezug auf kontextuelle Spannungen und Zusammenhänge, diese Öffnung stattfindet. Nicht die Isolierung stattfindet, sondern die Öffnung stattfindet. Deswegen hat er abgelehnt alle Kunstwerke, die so etwas wie Effekt einer inneren ästhetischen Geschlossenheit oder einer Harmonie oder einer Versöhnung mit ihrer Rolle des Kunstwerks und so weiter manifestiert haben. Ja, die waren für ihn die Vorspiele des falschen Schalens und der Versuch, eben diese Spannungen zu verbergen, statt sie zu öffnen.
Und im Verhältnis zur Massenkultur, also zum Beispiel zum Kino, da hat man ja auch zwei Möglichkeiten betroffen zu sein. Entweder man ist halt ganz betroffen, weil der Film einen erfasst, oder man ist ja ganz betroffen, weil der Film einen überhaupt nicht erfasst und man halt denkt, ja, das ist halt so Massenkultur und überhaupt gar keine richtige Kunst. Aber in beiden Fällen wäre man total erfasst und in beiden Fällen kann man jedenfalls von diesem Grad der Erfasstheit und der Erschüttertheit auch keinen Unterschied ausmachen, oder?
Na gut, ja, sicherlich. Er war gegen jede Art der Identifikation, ja, auch Identifikation mit dem Helden, ja, oder so etwas. Man musste ständig das Gefühl haben, dass die Distanz, ja, ästhetische Distanz. Es ging darum, nicht darum, was im Film passiert, sondern darum, dass die Sprache des Films, also das Einverständnis mit dem Film, sozusagen dieses Gefühl des Einverständnisses in Frage gestellt wird. Enzensberger, glaube ich, hat damals gesagt, dass es noch links war, hat damals gesagt, dass, und auch ein Teil dieser Schule, alles, was die Katastrophe und so weiter, was im Fernsehen gezeigt wird, berührt die Menschen nicht. Was auch immer Schreckliches dort gezeigt wird, berührt die Menschen nicht, weil sie sind automatisch dadurch beruhigt, dass das Fernsehprogramm funktioniert. Die Menschen würden absolut unglücklich und erschüttert sein, wenn plötzlich nichts gezeigt wird und das Fernsehprogramm nicht mehr läuft. Ja? Das wäre die wirkliche Katastrophe, weil dann hätten sie gewusst, die Welt ist nicht in Ordnung. Solange sie das sehen, ja, wissen sie, dass die Welt in Ordnung ist, was auch immer in dieser Welt passiert. Das heißt, die richtige Erschütterung für die Frankfurter Schule, genauso für die Avantgarde, passiert nicht auf der Ebene dessen, was gezeigt wird, sondern auf der Ebene der Sprache und des Verfahrens, durch die es gezeigt wird. Und solche Versuche wurden auch im China-Kontext unternommen. Ja, Kluge, der Alexander Kluge, der Assistent war von Adorno, ja, und auch interessanterweise Justiza von der Frankfurter Schule, ja, der ist gelernt hat. Rechtsanwalt, war der erste, der versucht hat, sozusagen die adornistische Theorie in der Filmsprache umzusetzen. Es gibt diese Experimente des Neuen Deutschen Kinos, die sich dann einige anderen angeschlossen haben. Das war eine große Welle des deutschen Kinos, die fast vergessen jetzt ist, die von der Frankfurter Schule und Kluge und noch auf der von Adorno inspiriert worden war. Und gleichzeitig gab es ja sicherlich auch in Frankreich von Godard ja vergleichbare Erfahrungen. Die Frage ist die, dass wenn sozusagen Adorno würde sagen, wie jeder Avantgarde-Denker, ja, würde sagen, so wie eben sagt der Enzensberger, solange die Produktionsverhältnisse und mediale Bedingungen stimmen, unter denen oder mittels der die Kunst produziert wird, stimmt alles. Und es kommt zu keiner Erschütterung oder keine Problematisierung dessen, was man sieht. Es kann so tragisch sein, aber es handelt sich, ja, es ist unproblematisch. Wenn man Massenkultur zum Beispiel betrachtet, das ist nur Schmerz und Tränen. Ja? Ich meine, liest man, ich habe es nicht gelesen, aber ich schaue ab und zu Verfilmungen unter den Jäger oder so. Sie alle ständig begehen Selbstmord und töten sich gegenseitig, sind zerrissen, ja, alle Liebesgeschichten sind absolut tragisch und so weiter. Äußerlich gibt es keine Versöhnung in der Wirklichkeit. De facto aber, die Einschreibung all dieser furchtbare Vorgänge in die Konventionalität einer literarischen und kinematografischen oder TV-Form genügt, um sie alle total zu immunisieren. diese Tragik aufzuheben und im Endeffekt eine beruhigende Wirkung zu erzeugen, was auch immer tragisch ist, die gezeigt wird. Das heißt, die Erschütterung passiert nicht auf der Ebene des Inhalts, sondern auf der Ebene der Form. Und das Problem der Massenkultur besteht eben darin, dass die Massenkultur die Form nicht in Frage stellt. Von der Massenkultur stellt nur der Inhalt in Frage oder entwickelt der Inhalt. Man kann sozusagen Nacktheit zeigen oder nicht, man kann was Politisches sagen oder nicht bei einer Talkshow und so weiter. Man kann das machen oder jenes machen. Man sprengt die Formen des Films nicht. Ja? Auch nicht zeitlich im Rahmen, das ist in der 50 Minuten. Auch nicht der Abfolge der Szenen, auch nicht der Abfolge der Szenen und Werbung und so weiter und so fort. Ja? Das alles ist vorher selber und stellt jemanden nicht auf die Probe. Ja? Silverberg zum Beispiel, der ein großer Gegner von Adorno war und so weiter, aber gleichzeitig selbstverständlich auch Schüler. Da ich ihn persönlich kenne, war ich ein paar Mal bei Vorführungen seiner Filme. Und es ist nicht interessant, dass zumindest in München, aber auch glaube ich sonst, hatte alle Vorführungen selbst gemacht. Ja, weil die Leute haben sich geweigert, diese Filme vorzuführen. Also er stand eigentlich hinter der Apparat. Und er hat diesen Film gezeigt, der sagen wir 6 oder 7 Stunden dauerte. Und es ist interessant, dass am Ende, ich habe das 2-3 Mal gemacht, noch ich allein geblieben ist, alle anderen waren irgendwie schon wieder weg. Das ist passiert schon ab und zu, auch mit Schlingensief, ja. Ich war bei 2 Premieren in Wien, ja, von Castor, von einem Schlingensief. Es waren 5 Leute ja, geblieben. Ich bin geblieben, sozusagen, um Castor zu gratulieren. Alle anderen 4 waren abkommandiert von der Zeitung, um darüber zu schreiben und sie haben ausgefallen. Alle, die nicht dafür bezahlt waren und keine persönliche Verpflichtung in Bezug auf die Regisseur hatten, sind abgehauen. Das bedeutet, dass man durch die Form allein die Menschen quälen kann, auf die Probe stellen kann und ihnen in die Flucht tragen soll. Das ist eine richtige Reaktion auf die Kunst, aufzustehen und zu flüchten. Weil es ist genau das, was sozusagen dieser eigentlich inszeniert. Ja, die inszeniert die Flucht. Ja. Die inszeniert die Bedingungen, die nicht zu ertragen sind. Ja. Solange man das Sehen erträgt man alles, ja, und ist mit der Welt versöhnt. Man ist mit der Welt nicht versöhnt, nur dass wir das Sehen und Betrachten des Kunstwerks zu Qual wird. Ja? Wo man sagt, das halte ich nicht mehr aus. Ja? Aber erst dann ist die Kunst anbindende Wirklichkeit, weil die Wirklichkeit ist nicht auszuhalten. Ja? So etwas wie man sozusagen sexuelle Akt mit kleinem Mord, mit kleinem Tod vergleicht, ist dieses Verlassen von dieser Rahmen, ist ein kleiner Selbstmord. Ja? Man flüchtet aus einer Welt, weil man diese Welt nicht mehr erträgt. Ja, man begeht sozusagen symbolischer Selbstmord, man will nicht sehen. Es ist besser nicht zu sehen, als das zu sehen. Ja? Und das ist genau das, was Nietzsche sagt. Es ist besser überhaupt, es ist viel besser nicht zu leben, als zu leben. Ja? Man muss einfach zu dieser Einsicht kommen. Und es handelt sich um die Werke, die diese Zuschauer zu dieser Einsicht bringen. Ja, die Frankfurter Schule der Radikalen, das radikale Denken damaliger Zeit will Kunst als Zumutung, als Beleidigung ja, des des Zuschauers, Unerträglichkeit, und zwar ihre Form.
Aber ist es mittlerweile nicht so, dass diese künstlerische, gewollte Unerträglichkeit zum guten Ton der besseren Gesellschaft gehört? Also selbst dieses Beispiel, wenn Schlingensief, also wenn man zu fünft nur noch mehr bei Schlingensief ist, das ist ja eigentlich die hehre Ausnahme, weil in Bayreuth klatschen sie alle Sturm, ja, obwohl sie es kaum zu ertragen haben können, privat. Aber dennoch wird es öffentlich so propagiert, als ob es also die größte Sensation natürlich auch sei, aber dass man auch es erträgt, ja.
Ja gut,
ich war
in Bayreuth bei der Premiere, und ich muss sagen, dass erstens hat sich sicherlich angepasst, Schlingensief, an die zeitlichen Bedingungen der Vorführung und allgemeine Bedingungen der Vorführung in Bayreuth. In diesem Sinne hat er schon sozusagen Bedingungen beachtet, bei denen das Publikum den Raum nicht verlässt. Das schon. Aber er hat das alles so organisiert, dass man im Grunde das, was auf der Szene passiert, nicht verfolgen konnte. Und man konnte das nicht verfolgen, aus zweierlei Gründen. Entweder war es zu viel Bewegung, das heißt, man konnte das nicht wirklich identifizieren, was wo passiert. Und darüber hinaus, auf der Szene selbst, auch auf die Figuren, waren gleichzeitig Videofilme projiziert oder Filme projiziert, und da lief auch irgendetwas. Ja? Das heißt, es war so ein großes Überangebot an Bildern und Bewegungen, das man nicht verfolgen konnte, und vieles passierte auf eine Art und Weise, dass das überhaupt nicht gesehen werden konnte vom Saal her. Ja? Das ist zwar vollzogen, also wie bei Castorp. Ja? Es passiert zwar, aber hinter einer Wand zum Beispiel. So was da, man kann das ein bisschen was hören, aber man kann nicht, aber man sieht nicht, was da ist. Und zwar stundenlang, ja, bei Castorp. Ja? Und hier auch. Das heißt, die Zuschauer waren total frustriert, und ich habe nur Beschimpfungen gehört. Im Raum selbst und auch in der Pause. Kein einziges positives Wort. Und dann war ein Empfang bei Herr Stolber, ja, wo ich auch anwesend war. Da hat Stolber so nette Worte. Ja, hat ein Zelt aufgebaut. Er wollte keinen Empfang machen, sondern normalen Empfang hier, ja, mit Restaurant und was auch immer. So ein Zeltsuch hat ein typisches Zelt aufgebaut, und zwar Waldzelt. Ja. Also der Stolper hat das Auftritt und so Waldzelt. Und haben sie so Waldzelt aufgebaut, und da stand er in gewohnten Pose, am gleichen Platz, in diesem Waldzelt, und hat was Nettes gesagt, und hat Schlingensief was Nettes gesagt. Und dann stand ich an. Saß ich an einem Tisch, ja, mit wildfremden Leuten, und was ich von ihm gehört habe, ist eine interessante so Kommentar zu dem Unterschied zwischen Fantasie und Realität. Nämlich hat sich raus, ich will das zu viel gewalt, bin ich geraten an den Tisch des Sponsoren, die das alles bezahlt haben. Also das war Chef von irgendwelchen Mercedes, und ich weiß, also ich habe mich nicht vertieft oder von der Vereinigung der Reifen, ich weiß nicht, Kasse oder ich weiß nicht, Bank, also dieser Typ. Und größte Brauerei in München. Also, sie haben das alles bezahlt, waren total konsterniert davon, was sie da für irgendwie haben. Und haben mich gefragt, ob ich irgendwie was zu tun habe. Ja. Also damit. Ich habe gesagt, ich habe nur zu tun, weil ich ja sozusagen Text geschrieben habe, Textbuch vorbereitet. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, sehen Sie, wir haben dieses Geld bezahlt, weil uns wurde gesagt, Schlingensief ist ein Teil der Jugendkultur. Also haben wir gedacht, da kommt ja viel Jugend. Und da gab es ja keine Jugend. Also das Problem ist, dass da kostet, glaube ich, 150 oder 200 Euro das Ticket. Ich habe es zwar kostenlos bekommen, aber welche Jugendliche erstens würde das bezahlen? Zweitens überhaupt dahin kommen und drittens, um das überhaupt zu bezahlen und überhaupt diese Ticket zu bekommen, da gibt es ja Listen. Ja? Und diese Listen müssen sich eintragen, ich glaube, fast ein Jahr, ja, von der Reihe. Und im Endeffekt war es so, dass für mich, obwohl ich vorgesehen war, ich habe das Ticket nicht bekommen, sondern Schlingensi hat mir sein Ticket gegeben. Er hat nur ein Ticket bekommen, also zwei, für sich und seine Freunde. Also ich saß mit seiner Freundin und er saß im Orchester. Und welche Jugend konnte der überhaupt kommen, ja, unter diesen Bedingungen, wenn der Regisseur ein Alter, ja, nicht einmal einladen kann und für eine Karte besorgen kann. Also das bedeutet, dass diese Sponsoren in einer Welt der Fantasie leben. Sie gelten als realistische Menschen, ja, die Menschen der Tat, der Ökonomie und der Wirtschaft, ja. Sie leben in einer fantastischen, völlig unrealistischen Wirklichkeit. Sie verstehen überhaupt nicht, wie die Gesellschaft funktioniert. Ja? Ich denke, die größten Phantasten sind die Politiker und Wirtschaftsleute, weil sie echt keine Ahnung haben, wie das Leben funktioniert. Es ist das eine und das andere. Sicherlich, Schlinke sind kein Mensch der Jugendkultur, sondern sozusagen ein Überbleibsel der Avantgarde. Und als Überbleibsel der Avantgarde, sozusagen neodadaistische Renaissance der sozusagen Berliner Dada 20 Jahre, kriegt er sein Geld sicherlich nicht von der Jugend oder was auch immer, sondern wird staatlich subventioniert. Ja. Die Avantgarde in Deutschland zurzeit ist eine staatlich subventionierte, die Kulturstiftung des Bundes oder Berliner Stiftung und so weiter, Revivals der Avantgarde aus 20 Jahren, na, wie alle, ja, wie Mesa und Vogue und alle. Ja. Also es war zunächst einmal Revival der Tartete Kunst, ja, also Lüppens und so weiter, aber sie haben sie gut verkauft. Und jetzt kommt die Revival des Dadaismus und das verkauft sie schlecht. Ja. Und deswegen bezahlt man das. Ja. So ist es, ja. Wir haben also so ein Nachspiel und so ein Revival staatlich unterstützt. Jetzt ist es sicherlich eine interessante Frage, warum staatlich unterstützt? Und warum diese Kultur? Und warum diese Dada und so weiter? Das ist jetzt eine zweite Frage, warum sozusagen das staatliche Sponsoring geht in eine andere Richtung. Aber wenn der Staat arm wird und diese staatliche Subventionierung nicht mehr stattfindet, wie in Amerika, ist der Avantgarde weg. Ist dieser auch Revival weg. Weil jeder gesellschaftliche, unfinanzielle, akademische Grundlage wird erzogen. Der heutige Sammler, ja, nicht wahr? Also die heute ihr persönliches Geld investieren, wollen nicht investieren, wie früher, 20, 30, 40, 50 Jahre, in etwas, was exklusiv ist und ihre, also so wie das von Bourdieu beschrieben worden war, ja, exklusiv ist, Avantgarde ist, sich der Massenkultur entzieht und so weiter und so fort und auf diese Weise ihre Distanz zur Masse zeigt. Was sie jetzt wollen, ist umgekehrt. Sie wollen Rap, sie wollen das, was ihre Position kaschiert. Sie wollen Rap und Fußball, ja? Weil sie wollen zeigen, dass sie zwar Millionäre und Milliardäre sind, aber demokratisch. Sie sind wie alle anderen von gleichen Liebe zu Fußball und zu Rap und Madonna, was auch immer, erfasst oder zu Grünemeier oder ich weiß nicht was. Ja. Ja. Sie sind, ihr Herz erschlägt im gleichen Rhythmus wie Udo Lindenberg. Das ist der Anspruch. Das ist der Anspruch. Und wir haben sozusagen eine totale Umkehrung der Situation der elitären Kultur aus den 50er, 60er und so weiter Jahre. Das heißt, das Einzige, was noch bleibt, ist diese Überbleibsel der staatlichen Oasen. Ist das weg, ist alles weg. Es bleibt nur das, was sich kommerziell rentiert. Nicht einmal Massenkultur kann das diskutiert werden, weil sie rentiert sich inzwischen auch nicht. Aber es wird so ein kultureller Markt, in dem sich das durchsetzt, was sich mehr oder weniger rentiert. Und das, was avantgardistisch ist, im Sinne von Adorno, rentiert sich nicht. Da bin ich mir absolut sicher. Das bedeutet, dass die Avantgarde in der Kunst entweder möglich ist, wenn man, ja, in der Kunst denke ich, ist nur möglich, wie es das in der Sowjetunion gemacht worden war, in den 60er, 70er Jahren, das bei Leuten wie Kabakov und so weiter, und was Duchamp immer gesagt hat. Man kann avantgardistische Kunst machen, aber letztendlich nur dann, wenn man nicht die Absicht hat, damit Geld zu verdienen. Man muss sozusagen Geld verdienen auf einer Ebene, auf einer Weise und Kunst machen auf der anderen Weise. Und er hat es konsequent gemacht, er hat seine Kunst nie verkauft. Sondern er hat Geld verdient, zunächst einmal als Kunsthändler, er hat Arbeit bei anderen Künstlern, oder Kurator und dann später als Bibliothekar in der Bibliothek des Kongresses. Auch Breton ging dieses Werk, auch Bataille war Bibliothekar und so weiter. Er hat sozusagen von seinen Schriften kein Geld genommen. Derrida macht das Gleiche, interessanterweise. Er hat publiziert in seinem Verlag, oder selbst bezahlt hat in seinem Geld, hat sozusagen von seinem Schiff nicht publiziert, sondern hat in Amerika sein Geld bekommen durch die Vorträge und dann investiert in Galilei, also seine Investition. Das heißt, wenn man völlig jenseits der Kommerz, Kunst oder Philosophie macht, das geht. Wenn man es kommerziell macht, ich glaube, das geht momentan, zumindest momentan nicht. Weil es gibt einfach keine gesellschaftliche Schicht, die ein Interesse hätte, aus einem oder anderen Grund, diese Aktivität zu finanzieren. Und ich sehe das als relativ unproblematisch, denn ich habe das Gefühl, dass man kann ganz gut Geld verdienen in unserer Gesellschaft und gleichzeitig zu schreiben und Kurs zu machen. Ich mache das selbst, ja. Indem ich unterrichte, wir verbringen auch kein Geld. Auch im Westen, auch habe ich das in der Sowjetunion gemacht. Und das war die Form, in der die Kultur lange Zeit funktioniert hat. Schauen Sie, ich weiß nicht, Descartes, ja, oder ich weiß, Leibniz, also alle Gründer der europäischen Philosophie zum Beispiel, sie haben nie Geld verdient mit ihren Schriften. Descartes war ein Offizier, hat sein Gehalt bekommen von der Armee. Auch die größten Schriftsteller des Cervantes waren Offiziere. Überhaupt die ersten Intellektuellen waren Offiziere in Europa. Sie lebten von ihrer Rente oder von ihrem Gehalt. Oder Privatiers, die eine Rente bekommen haben, wie Flaubert oder Balzac. Man soll also klar sehen, dass es durchaus möglich ist, dass Kultur tendenziell zur Privatsache wird. Das heißt, sich wenn sie überhaupt weiter in radikaler Form betrieben, wird entkommerzialisiert und wird eine Freizeitbeschäftigung, wie es in Zeit der Romanze ist der Fall war, ja, so Anfang des 19. Jahrhunderts. Und das kann man machen. In einer relativ gesicherten Gesellschaft oder das nicht. Das sehe ich gar kein großes Problem. Man macht das nun nicht, wenn man sozusagen alles trainiert, das Studenten. Aber das wird sich vielleicht auch ändern. Das ändert sich alles. Gut. Ich sehe, dass diese Perspektive scheint mir trist zu sein. Und Provaz hat keine weitere Frage. Dann haben wir es beendet und noch einmal, nächste Woche finden wir.